Die ganzen Lehren, die wir jetzt da in den letzten Wochen so gehört haben, ich hoffe, es bringt euch etwas. Es kann man daran feststellen, wenn ihr euch selber anschaut und merkt, es ist Veränderung. Ich verändere mich, ich denke plötzlich anders, vielleicht auch schon im Glauben ein bisschen stärker geworden, vielleicht auch mehr Gebetserhörungen bekommen. Ich weiß nicht, wie sich beim einen oder anderen das auswirkt. Wichtig ist, dass es zumindest euer Denken verändert, indem dass ihr mehr in dem biblischen Rahmen denkt und weniger im religiösen Rahmen. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir wollen ja geistlich wachsen. Wir wollen ja zur Reife in Christus gelangen. Deshalb machen wir ja das. Wir wollen vor allen Dingen immer mehr erkennen, wer wir als Christen tatsächlich sind. Das ist ein bisschen so eine Zielsetzung. Und aus dem raus werden wir immer mehr unseren himmlischen Papa, unseren Jesus erkennen und die Wahrheiten des Evangeliums. Weil die Religion hat über Jahrhunderte oder Jahrtausende fast schon den Menschen vermittelt, Gott ist irgendwo da oben, ist weit weg. Man kennt ihn nicht so genau, er ist vielleicht zornig, wenn was nicht so klappt. Und wenn ich die Gebote nicht halte, dann geht es mir sowieso schlecht. Und das heißt, steckt in den Köpfen der Leute so tief drin. Und das muss ausradiert werden. Und da arbeiten wir dran. Weil es ist, ja, es lohnt sich. Ich kann bloß sagen, es lohnt sich, wenn du immer mehr erkennst, wer du in Christus durch die Wiedergeburt bist. Okay, also wir haben in dem Stand, wo wir stehen, von Gott Werkzeuge, oder man kann es auch als Waffen betiteln, bekommen, um im geistlichen Bereich auch bestehen zu können. Das erste ist, dass wir das Blut Jesu, das Blut des Erlösers, das Erlöserblut schlechthin, mit dem du bereits erlöst wurdest, weil es ist ja bereits vergossen zu deiner Erlösung, also kannst du auch sagen, es ist dein Erlöserblut oder für dich mein Erlöserblut. Es ist nicht bloß irgendein Blut, das irgendein Jesus da am Kreuz vergossen hat. Nein, es ist dein Erlöserblut, mit dem du bereits erlöst bist. Das ist eine abgeschlossene Tatsache. Das ist fix und fertig erledigt. Das zweite Werkzeug oder Waffe, das wir haben, und das geht uns heute hauptsächlich, ist das lebendige, gesalbte Wort Gottes. Also wir haben nicht bloß ein Buch mit Buchstaben bekommen, mit Anweisungen und Geboten, so wie die Israeliten die zwei steinernen Tafeln bekommen haben. Das Stein bedeutet schon eben, dass es unbeweglich ist, dass es nicht lebendig ist, sondern dass es eigentlich eine tote Sache ist. Wir haben ein lebendiges Wort Gottes bekommen. Das ist ein Riesenunterschied. Und um dieses Wort Gottes, das lebendig ist und in dem eine Kraft, man sagt, eine Salbung drinsteckt, und das ist heute das Thema. Also das ist das Erste, das du wissen musst, auf dem Wort Gottes, ob es nun in der Bibel geschrieben ist oder ob der Heilige Geist zu dir spricht, es ist eine Kraft drauf. Es ist eine sogenannte Salbung drauf. Es ist gesalbt mit Kraft, weil es ist aus dem Mund Gottes gekommen. Auch wenn es aufgeschrieben wurde und dann du in Form von Buchstaben es wieder liest und auch vielleicht übersetzt worden ist, es ist immer noch das Wort, das aus dem Mund Gottes gekommen ist. Und darum ist es auch immer noch mit dieser Kraft gesalbt. Die Kraft steckt in dem Wort Gottes immer noch genauso, als wie wenn es gerade vor einer Minute gesprochen hätte. Und das Wort Gottes wird auch nie seine Kraft verlieren. Es ist nur der Unterschied, wie man es sieht. Wenn man es nur als Buch mit Buchstaben sieht oder als irgendwas, was irgendjemand einmal aufgeschrieben hat, als Geschichtsbuch oder sonst was, dann wird es seine Kraft, die Salbung, nicht freisetzen. Es wird es nicht entfalten. Und darum müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir auch an diese Dinge rankommen können, dass das Wort Gottes seine Salbung, seine Kraft freisetzt, dass es Frucht hervorbringt. Wenn die Bibel von Frucht spricht, dann ist es immer wieder das, was dabei rauskommt, das Ergebnis des Ganzen. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch und auch ich, dass wir erfolgreich sein wollen in unserem Leben. Also erfolgreich definiere ich aber nicht bloß beruflich erfolgreich und viel Geld zu verdienen. Erfolgreich kannst du ja in vielen Bereichen sein. Ob in deinem seelischen Wohlbefinden, körperlich gesund sein, familiär das passt, gute Familie, einen Beruf, der dir Freude bereitet, wo du natürlich auch dementsprechend das Verdienst, was du brauchst, und Bekanntschaften, Freundschaften, gute Gemeinschaften. Das sind alles Dinge, die in dem Bereich Erfolg dazu gehören. Und das, denke ich, möchte doch jeder, oder sich dann nicht mit irgendwelchen Idioten umgeben zu müssen, gehört auch dazu. Also jeder möchte das. Das heißt, jeder möchte diese gute Frucht in seinem Leben sehen, dass er glücklich ist, dass es ihm einfach gut geht. Und ich denke, alle kennen das Gleichnis vom Sämann. Und da spricht Jesus auch von guter Frucht, von Frucht bringen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen können, wie das Wort Gottes wirkt und wie es seine Kraft entfaltet. Wenn ein Christ sein Herz Jesus zuwendet und es durch sein Blut reinigen hat lassen, es bewahrt hat und das Wort Gottes hineingesät wurde, dann wird unweigerlich auch viel gute Frucht hervorkommen. Das ist eine Aussage, die Jesus gemacht hat, jetzt mit meinen Worten so ausgedrückt, aber ich lese es einfach vor, Markus 4,20, wie Jesus das wirklich gesagt hatte. Also erst das Gleichnis und dann hinterher kam die Auflösung und dann zählt er die auf, wo das Wort auf guten Boden gefallen ist. Und er schreibt hier, und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Also das Wort hören und aufnehmen, nicht bloß hören, hier rein, da raus, sondern hören, aufnehmen, festhalten im Glauben. Und diese Worte sollen dann Ergebnisse bringen, Frucht bringen. Er vergleicht hier eben mit einem Bauern, der wahrscheinlich Weizen ausgesät hat. Und da bringt nun ein Korn 30, das andere 60 und eines 100-fache Frucht an Körnern wieder zurück. Das ist das Bild und nicht so, wie es manche Prediger gepredigt haben, weil sie Geld von den Schäfchen haben wollten. Gibst du 1 Euro, kriegst du 30 Euro oder vielleicht sogar 100 Euro. Gibst du 1.000 Euro, kriegst du 100.000. So wurden oft schon die Christen verarscht, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das ist eigentlich da gar nicht gemeint. Das Wort Gottes soll die Frucht bringen und nicht der Euro und nicht der Dollar. Das andere ist dann wieder ein Folgeprozess von dem, wenn das Wort Gottes Frucht bringt. Weil das Wort Gottes ja auch sagt, dass wir gesegnet sein sollen. Und da kommt der Segen auch rein, wenn dieses Wort sich in dir verwurzelt hat und Frucht bringt. Also aber Jesus, als er dieses Gleichnis gab, hat seinen Jüngern nicht irgendeinen Käse erzählt, als es gerade langweilig war. Er hat sie auch nicht angelogen. Also kannst du diese Aussage auch als bare Münze annehmen, dass es einfach die Wahrheit ist. Und vorher predigte er über die verschiedenen Bodenbeschaffenheiten, wo die Frucht wachsen kann. Um das geht es heute weniger, sondern es geht heute um die Saat, die man auf den guten Boden sät, damit sie auch Frucht bringt. Weil du hast schon als wiedergeborener Christ, der im Geist von Neuem geschaffen wurde, hast du schon den besten Boden in deinem Herzen. Das ist wichtig, das ist der beste Boden. Was dann drauf angebaut wird, ist wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber der Boden ist schon mal gut gelegt, wenn du von Neuem geboren bist. Also das ist schon einmal ganz fix. Denk dir nicht, oh, ich habe so einen steinernen Boden, meine ist so schlecht, da kann nichts wachsen. Das sind die, die nicht glauben. Okay, also wir haben einen guten Boden durch die Wiedergeburt in unserem Herzen. Und jetzt kommt es darauf an, was auf dem Boden angebaut wird. Was der Bauer aussät, das wird er dann auch hervorbringen, der Boden. Und da ist wichtig, dass du die guten, schönen Verheißungen der Bibel kennst und hörst und aufnimmst, damit es verwurzeln kann und dann auch irgendwann die Frucht hervorkommt. Also höre nicht bloß das Wort Gottes als Pflichtbewusstsein oder lies die Bibel, damit du meinst, ja, dann ist Gott wieder zufrieden, weil heute habe ich schon eine Viertelstunde gelesen, 3 Kapitel gleich. Was drin gestanden ist, auch das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Dann ist das nicht die richtige Art und Weise. Lieber, du liest wenig, aber das liest du wirklich intensiv und vor allem, du liest das Richtige. Weil in der Bibel sind da oft Dinge alttestamentlicher Art drin oder gesetzesmäßiger Art. Die sollst du nicht mehr hineinpflanzen. Du sollst die Dinge des Neuen Bundes erkennen und die einpflanzen, weil wir sind ja Kinder eines Neuen Bundes. Und das ist ja viel besser. Du kannst den Alten und den Neuen nicht vergleichen und du kannst den nicht ergänzen und schon gar nicht vermischen, weil da machst du das selber wieder alles kaputt. Also die gute Saat des neuen Bundes, das ist Wort Gottes, wollen wir hören und aufnehmen, damit es viel gute Frucht bringt. Also ich sage jetzt nicht mehr 30, 60, 100-fältig, ich sage einfach viel gute Frucht. Ich glaube, in einem anderen Evangelium steht eh bloß das dort mit viel Frucht. Das ist mir sympathischer, weil mit den 30, 60, 100-fältig ebenso viel Blödsinn schon angerichtet wurde. Das Interessante ist, und wenn jemand von euch einen Garten hat oder vielleicht sogar eine Landwirtschaft, der weiß ja, dass das, wenn das Samenkorn einmal ausgesät ist, dass man sich dann nicht die ganze Zeit hinstellen muss und schauen muss und tun muss und machen muss und wieder ausgraben, ob schon Wurzeln vorgekommen sind. Das geht eigentlich alles ganz von selber. Und das ist genauso mit dem Wort Gottes. Wenn es einmal eingepflanzt ist in dein Herz, dann fängt es an zu keimen, zu sprießen, zu wurzeln, auszutreiben, zu wachsen, immer mehr und immer mehr. Es fängt an, reif zu werden und irgendwann ist die Ernte da. Und genauso wird es auch mit dem Wort Gottes, wenn es du in dein Herzen hineinpflanzt. Und der Glaube ist es, der es aufnimmt. Ich habe da mal eine Bibelstelle aus dem Hebräer, das Kapitel 4, Vers 2. Da sagt der Schreiber hier, da geht es um jene, die haben das Wort Gottes nicht geglaubt. Und er sagt, ich lese es mal direkt vor. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also hier sehen wir, wenn jemand das Wort Gottes hört, aber es sich nicht mit dem Glauben vom Herzen verbindet, wenn es nicht Wurzeln schlagen kann, dann nützt es nichts. Dann ist tatsächlich bloß ein Buch mit Buchstaben. Dann ist tatsächlich bloß, habe ich wieder mal was gehört. Das Wort Gottes ist mehr als nur Buchstaben oder Worte, die gesprochen sind. Es ist Geist und Leben, sagt Jesus. Und wenn es sich mit dem Glauben verbindet, dann wird es dir was nützen. Wenn es sich nicht verbinden kann, dann nützt es dir nichts. Also Glaube, ich habe es schon öfter gesagt, ist die Währung im Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es nicht den Euro und den Dollar und was weiß ich, den Rubel. Nein, die einzige Währung ist der Glaube im Reich Gottes. Wenn du von Gott irgendwas empfangen willst, ist Glaube notwendig. Also irgendjemand muss Glauben aufbringen. Wenn du es selber nicht aufbringst und jemand anders für dich betet oder glaubt oder dir die Hände auflegt im Glauben, dann ist sein Glaube, dann hat ein anderer für dich, der hat bezahlt, muss man sagen, mit der Währung des Reiches Gottes. Und so ist der Glaube genau diese Kraft, die diesen Samen aktiviert und ihn zum Wachstum anregt, bis er die Frucht hervorgebracht hat. Eine Aufgabe hast du aber trotzdem noch. Du musst aufpassen, dass nicht auch Unkrautsamen in dein Herz gesät wird, weil es wächst nämlich auf dem guten Boden auch ganz schnell. Also wer einen Garten hat, der weiß, das Unkraut, das hat die blöde Angewohnheit, es wächst oft schneller als wie der gute Same. Da muss man das Unkraut wieder bekämpfen, damit der gute Same nicht wieder erstickt oder zerstört wird. Also lass dem Unkrautsamen nicht das Recht in deinem Herzen zu keimen und zu wachsen. Und wenn es aber wirklich passiert ist und du hast es gar nicht gemerkt, es ist Unkraut hineingekommen, dann gibt's im Reich Gottes ein gutes Mittel, also einen guten Unkrautvernichter, und das ist Jesu Blut. Hört sich jetzt ein bisschen billig an, aber das ist es. Das Blut Jesu ist dafür da, dass wir damit unsere Herzen immer wieder reinigen können. Und von was reinigen wir das? Von dem Unkraut, von Lügen, von religiösem Zeug, von all dem, das dem wirklichen Wort Gottes widerspricht. Dafür können wir das Blut Jesu immer wieder in Anspruch nehmen. Wie es einmal heißt, die Herzen besprengt mit diesem Blut eben. Im Alten Testament musste der Hohepriester da im Heiligtum vorn drin die ganzen Gerätschaften mit Blut besprengen zur Reinigung. Und manchmal musste auch das ganze Volk mit Blut besprengt werden. Also das, wenn man sich das bildlich vorstellt oder geruchlich vorstellt, dann ist es wahrscheinlich eine ganz komische Sache gewesen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben das Blut Jesu im Glauben zu nehmen und damit kannst du das Unkraut wieder vernichten. Wie gesagt, der Boden in dir ist durch die Wiedergeburt ein guter Boden geworden. Es ist ein Glaubensboden in deinem Geist. Und da verwurzelt das Wort Gottes, das du hörst. Und deshalb ist der Schwerpunkt in unserem Hauskreis einfach immer wieder die Lehre. Weil früher oder später bringt es Frucht. du kannst nicht davon ausgehen, heute hast du es gehört und morgen ist schon alles paletti. Es dauert eine Zeit und es ist wichtig, immer wieder zu hören, weil es muss sich wirklich festigen in deinem Herzen und dann auch in deinem Verstand, damit du das früher oder später auch dann in deinem Leben lebst, ganz automatisch. Nicht, weil du gehört hast, du so und so musst du sein, sondern weil du von innen heraus durch das Wort Gottes verändert wurdest und durch den Heiligen Geist und dann lebst du das einfach. Das ist der Riesenunterschied zwischen neuem und altem Bund. Also, Jesus sagte, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und er schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Genauso ist es, wenn das Wort Gottes gesät wird. Du schläfst und du stehst auf, du lebst dein Leben, du weißt nicht, wie es geht, aber der Same sprießt. Das Wort Gottes, wenn sich einpflanzt in deinen Herzensboden, bringt es Frucht. Ganz von selbst, hat dir Jesus selber gesagt. So funktioniert das Reich Gottes. Es funktioniert das Reich Gottes so im Neuen Bund. Im Alten Bund war es was anderes. Deshalb wollen wir absolut nicht zurück zum Alten Bund, weil da steckt wieder ganz viel Sünde und Verdammnis dahinter. Und dem sind wir entflohen. Wir wollen uns nicht mehr unter die Knechtschaft von Gesetzen und Geboten begeben, sondern wir wollen von innen heraus durch den Geist so verändert werden, dass Jesus in uns sichtbar wird und Gestalt gewinnt in seiner ganzen Fülle. Und es geht mehr oder weniger automatisch, wenn das Wort Gottes in deinem Herzen eingepflanzt ist und Frucht bringen kann und das Unkraut vernichtet wird. Also sähe immer weiter diese Verheißungen Gottes in dein glaubendes Herz. Es wird die Frucht kommen. Wenn sie nicht kommen würde, hätte Jesus gelogen. Dann hätte alles keinen Sinn, aber es wird kommen. Früher oder später und sei nicht ungeduldig. Manchmal dauert es Jahre, aber sei nicht ungeduldig. Es kommt immer dann die Frucht, wenn es zu brauchen ist. Es kommt. Gott lügt nicht. Gott ist fähig und er ist in dir. Ja, die Salbung, die auf dem Wort ist, ist nämlich die Kraft, die es antreibt. Genau, wenn du jetzt einmal so ein Weizenkorn in die Hand nimmst und schaust es an, so komisch kleines Ding, sieht noch nichts Besonderes aus, aber es hat die Kraft in sich, wenn du es in den Boden steckst, die Nahrung da ist und das Wasser da ist und Licht, was notwendig ist, dann fängt es an zu keimen. So ist es mit jedem Samen und genauso ist es auch mit dem Wort Gottes. Sieht so unscheinbar aus, nur ein paar Buchstaben, aber es hat die Kraft, Wunder hervorzubringen. Es hat die Kraft, Heilung hervorzubringen oder Wunderheilung oder Versorgung oder was weiß ich, was du eben brauchst. Das steckt alles in so einem Samen. Also du wärst ein dummer Mensch, wenn du nicht das Wort Gottes in dein Herz pflanzen würdest. Weil dann müsstest du das alles selber erarbeiten. Und das wird im Leben auf dieser Erde einfach ein bisschen hart und ein bisschen schwer und ein bisschen ungemütlich. Viel besser ist es, wenn das Wort Gottes plötzlich anfängt, Frucht hervorzubringen, Ergebnisse hervorzubringen. Und wenn du immer dran bleibst und das Wort Gottes hörst und liest und auch mit deinem Mund aussprichst und bekennst, bewusst im Glauben, dann bewässerst du das und es ist notwendig, damit es nicht verdorrt. Also du hegst und pflegst dieses Wort Gottes und der Heilige Geist ist dein Helfer dabei. Und wenn du den Heiligen Geist auch immer wieder freisetzt oder wenn du unter seine Kraft kommst, wenn wir die Salbung freisetzen, dann ist das ein kleiner Booster für das Wort, das dann Frucht bringen soll, dass es besser wächst, schneller wächst, eher reif wird und die Frucht hervorkommt. Denn dieses Wort Gottes ist nicht Worte und Buchstaben, ich habe es eh schon öfter gesagt, sondern es ist voller Kraft und geistlichem Leben. Hebräer 4,12 sagt uns das ganz eindeutig. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und so weiter. Also wir sehen hier, es ist lebendig und wirksam. Es wirkt. Jetzt haben wir in der Werbung immer gehört von unserer Medizin. Es wirkt. Wort Gottes wirkt. Ja, dann machen wir Werbung für das Wort Gottes heute. Es ist lebendig, es ist nicht tot, es hat Kraft, das zu tun, was es sagt. und wozu es gesandt ist. Jesaja 55,10 sagt uns der Prophet auch so ein Beispiel, wie das Wort Gottes ist. Er sagt hier, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. So, und der letzte Vers, der ist ja richtig gigantisch. Es ist jetzt schon wieder so ein Wort, das du ganz dringend hineinsäen sollst in dein Herz. Der Herr sagt dir, sein Wort ist so, dass es nicht leer zurückkehrt, sondern dass es das bewirkt, was ihm gefällt und dass es ausführt, wozu er es gesandt hat. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Gott hat nicht einfach irgendwas gesagt, gerade mal so zum Spaß, sondern er macht es ganz bewusst. Und was er bewusst gesagt hat, hat er deshalb gesagt, dass sein Wille ausgeführt wird, dass es geschieht und dass es nicht einfach leer zurückkehrt, sozusagen es nichts bewirkt hat. Das Wort aus Gottes Mund wird genau das bewirken, was es sagt, was die Aussage darin ist. Und er selbst wacht darüber. Er hat sich verbürgt für sein Wort. Er ist kein Lügner, er ist kein Plapperer, dessen Wort nichts wert ist. Er wacht darüber, dass es auch ausgeführt wird. Er ist einfach Gott. Und Gott und sein Wort gehört zusammen. Es ist eins, man kann es nicht trennen, weil er dazu steht. Was er mir gesagt hat, hat er gesagt. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil wenn er gesagt hat, dass er unsere Krankheiten trug, dass er unsere Sünden trug, dass er die Strafe auf sich genommen hat, dass in Jesus das Gesetz zu Ende ist, dann ist es Fakt. Dann ist es fix, dann ist es gültig. Jeremia 1,12 sagt, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Ja, und wenn du Verheißungen kennst aus der Bibel und hast aber das Ergebnis noch nicht, dann kannst du zu deinem himmlischen Papa kommen und sagen, Papa, ich glaube diese Verheißung, die du hier gegeben hast. Und du hast gesagt, dass du über deinem Wort wachst, es auszuführen. Also bitte, Papa, führ dein Wort aus, damit es für mich wirksam wird, damit es für mich in Erfüllung geht. Ich brauche das. Ich brauche dieses Ergebnis. Ich brauche es ganz dringend. Und dann lass den Heiligen Geist ran in die Sache. Lass ihn einfach wirken. Lass ihn tun. Und es wird zustande kommen. Und wenn du die Bibel nimmst und liest solche Verheißungen, und ich gebe euch hinterher meine ganze Reihe an guten Verheißungen, was aber nur ein kleiner Teil ist von den vielen, die in der Bibel drin stecken, weil es ja wichtig ist, dass du es selber suchst und selber findest, weil dann sind sie noch viel wertvoller, als wenn ich sie immer nur vorkaue. Aber wenn du selber Verheißungen suchst für eine bestimmte Sache zum Beispiel und du findest die Verheißung und die springt dich regelrecht an aus der Bibel, dann vergisst du das nicht mehr, dann geht es direkt in dein Herz. Und so soll es eigentlich sein. Okay, und wenn du das tust aus der Bibel, dann erweckst du letztendlich die Salbung, den Geist, der dahinter steckt. Und es wird für dich wieder lebendig und es wird wirksam. Zum Beispiel im ganz einfachen Evangelium von Jesus vom Kreuz, da steckt eine Kraft, eine Salbung dahinter, die Menschen zur Errettung bringt. Paulus sagt im Römer 1,16, das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil für jeden Glaubenden. Und wenn das Evangelium, das richtige Evangelium der Gnade, das Wort vom Kreuz Christi, wenn es verkündet wird, dann klopft der Heilige Geist an die Herzen der Hörer, um sie zum Glauben zu bewegen. 100%. Ob der das dann annimmt und darauf reagiert, ist wieder was anderes. Aber sobald Jesus verkündet wird, bewegt sich in der geistlichen Welt etwas. Das merkst du schon, wenn der Name Jesus fällt. Dann merkst du schon, wie die Menschen zusammenzucken, weil sie es nicht mehr gewohnt sind, dass irgendwo jemand von Jesus redet, außer in der Kirche, und da wird es falsch gemacht. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, da steckt Kraft drin. Dann brauchen wir uns dem Evangelium nicht schämen und brauchen uns da nicht zurückziehen und sagen, ja, wir dürfen das gar nicht mehr sagen. Nein, das Evangelium, es darf gepredigt werden, es muss sogar gepredigt werden, auch wenn es den einen oder anderen nicht passt, wir stehen dazu, wenn wir Gläubige sind. Okay, also im Evangelium steckt die Kraft zur Errettung. dann hat dieses Wort Gottes noch einen positiven Aspekt in sich. Wenn das Wort Gottes gelesen oder gehört oder gepredigt wird, hat es die Kraft da drin, in diesem Wort Glauben auch zu erzeugen. Also da musst du dich nicht so anstrengen, oh, ich muss aber jetzt glauben. Der Hans hat gesagt, ich muss glauben, ja, wie mache ich das mit dem Glauben? Hör einfach auf das Wort Gottes, hör hin. Und dann sagt der Römer 10,17, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi, also das Evangelium. Also wenn das Evangelium oder eine Verheißung gepredigt oder gelehrt oder gelesen wird, dann fängt dieses Wort an, seine Glaubenskraft auch freizusetzen, weil es tief in dein Herz hinein will. Und es setzt diesen Glauben frei, dass es auch hinein kann. Ganz bewusst macht der Heilige Geist, der in dem Wort drinsteckt, dein Herz auf und lässt es hineinsinken. Also sei nicht niedergeschlagen und sag, ich habe keinen Glauben. Das ist eine ganz große Lüge. Wenn wer sagt als Christ und sagt, ich habe ja keinen Glauben, der hat sich anlügen lassen. Jeder Christ hat Glauben. Man kann bloß richtig ins Falsche glauben. Gut, man kann sich noch gegen entscheiden und sagen, ich will es aber gar nicht glauben. Aber du hast Glauben, und wenn du den Glauben auf das Wort Gottes stellst, auf das Fundament deines ganzen Seins, dann wird der Glaube auch eben das Ergebnis bringen, wie gesagt, weil der Glaube ist die Währung im Reich Gottes. Ich mache halt einfach Werbung dafür, dass du das Wort hörst und liest und aufnimmst. Es gibt so viele gute Bücher, Predigten, Lehren, Bibel natürlich sowieso. Und der Heilige Geist ist dir gegeben, dass er dir dabei hilft. Also ganz banale Sachen. Wenn du die Bibel liest, mach es nicht als Pflichtübung, sondern sieh es als lebendiges Wort vom Herrn. 2. Korinther 1,18 sagt der Paulus, Gott aber ist treu und er bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Also bei Gottes Wort gibt es nicht Ja und Nein oder vielleicht oder irgendwie so halbherzig. Nein, das Wort Gottes ist absolut ein Ja. Weil, ein paar Verse weiter sagt er, durch so viele Verheißungen Gottes es gibt. In Jesus ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. Also für die Verheißungen Gottes hat Jesus ein Ja gesprochen. Die Verheißungen, auch die alttestamentlichen Verheißungen, sind damals dem Volk Israel gegeben worden. Und jetzt im Neuen Bund sind ja die, das Volk Gottes, das Israel des Neuen Bundes, die wiedergeborenen Gläubigen. Und deshalb gehören auch uns, den wiedergeborenen Gläubigen, diese Verheißungen. Wir wurden ja in Christus hineingepfropft, in den Stammbaum, in den edlen Ölbaum. Und die Unglaubenden wurden ausgepfropft. Und wer in dem Baum drin ist, wer gehört dazu, dem gehören auch die Verheißungen. Und damit ein Ja und ein Amen. Und das ist, finde ich persönlich, als ganz feiner Zug, wenn man es einmal mit eigenen Worten ausdrückt, ein ganz feiner Zug von Gott uns gegenüber, dass er uns begnadigt hat und uns, die wir ein ungläubiges Volk eigentlich waren, hat uns mit hineingenommen. Das heißt in der Bibel immer die Nationen oder die Griechen, ja, das sind an sich wir, die wir nicht vom Fleisch her aus dem Jüdischen abstammen. Aber er hat einen feinen Zug gemacht, er hat uns die Möglichkeit gegeben, da mit hineinzutreten, einfach durch den Glauben an Jesus, an sein Opfer am Kreuz. Also, kennst du Verheißungen für dein Leben? Wenn ja, hast du sie dann auch aufgenommen, in dein Herz gepflanzt, dass du es nicht mehr vergisst? Bewahrst du diese Verheißungen, diese Zusagen? Bewässerst du sie? Zum Beispiel Jesu Mutter, die Maria. Und jetzt nicht denken, jetzt machen wir wieder Marienverehrung. Nein, machen wir nicht. Aber die Maria hat etwas getan. Das ist ein Vorbild für uns. Maria heißt es, aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Lukas 2,19. Und das sollen wir auch tun. Die Verheißungen, die Worte Gottes sollen wir bewahren und in unserem Herzen festhalten. Drüber nachdenken, glaubend drüber nachdenken. Und wir werden diese Ergebnisse werden hervorkommen. Wir werden ernten, wir werden es sehen. Wenn wir nicht im Glauben ermatten, werden wir auch ernten, sagt Galater 6,9. Das heißt, das Wort Gottes wird unweigerlich früher oder später das Ergebnis, die Frucht hervorbringen. Also höre dir die Predigten immer wieder an, Auch Dinge, die du vielleicht noch nicht so gut verstehst, macht gar nichts. Aber wenn du es aufnimmst, wird irgendwann der Tag kommen, wo du sagst, ah ja, das habe ich schon mal gehört, ah, jetzt weiß ich, wie das zusammenhängt, wie das gemeint war. Und dann flutscht es einfach. Kann sein, dass das Wort Gottes, das du heute aufnimmst, vielleicht erst nächstes Jahr Frucht bringt. Nächstes Jahr kommt die Erleuchtung und sagst, ah ja, das, so war das gemeint. Ist ja kein Problem. Eins nach dem anderen, der Heilige Geist führt da schon Regie. Der macht es schon so, dass das Richtige zur richtigen Zeit reif wird und Frucht bringt. Aber wie gesagt, halte unbedingt die Unkrautsamen fern. Das ist das Einzige, was du tun kannst, wenn du dich blöd anstellst, sage ich einfach was unverblümt, und da und Unkraut in dich aufnimmst, Unkrautsamen, religiösen Zeug, Vermischungen, alttestamentliches, wo dir immer wieder gesagt wird, ja, wir Christen sind ja Sünder, das vernichtet einfach den guten Samen. Es hat leid, man das tut, aber das ist ganz schlecht. Selbst wenn wir Dinge tun, die vom Gesetz her vielleicht sagen könnten, das ist eine Sünde, oder das, was allgemein als Sünde betitelt wird, dann müssen wir immer wieder sehen, das Blut ist vergossen. Die Sünde, die Strafe, die hat Jesus getragen. Das Gesetz ist zu Ende. Und wo kein Gesetz, da auch keine Übertretung. Das Gesetz, das hat nichts zur Vollendung gebracht. Das hat die Menschen nicht besser gemacht. Es hat nur das so ein bisschen zuglaschiert und zugedeckt, ein bisschen schön angestrichen. Und das ist das, was der neue Bund sagt, der macht es von innen heraus. Die Reinigung, die Heiligung kommt von innen. Und dann willst du das Böse einfach nicht mehr. Und dann wird es leichter. Aber wenn ein Mensch, der immer eigentlich von innen heraus das Schlechte will und weiß aber, ja, ich darf es aber nicht tun, das ist ein zerrissener Mensch, das ist ein verkrampfter Mensch. Und so viele verkrampfte Christen laufen durch die Gegend, weil sie eigentlich das Innere und das Äußere einfach nicht zusammenpasst. Und wenn aber von innen heraus die Heiligung kommt, die Veränderung kommt, dann passt es zusammen. Dann bist du einfach ein liebender Mensch. Und das ist das, was der neue Bund hervorbringen soll. Liebende Menschen. Liebende Menschen voll Geistes, voll Kraft, voller Herrlichkeit. Liebende Menschen, die mit ihrer Liebe und ihrer Kraft die Welt verändern. Aber wenn du dir das mal anschaust, wie die meisten Gemeinden so beieinander sind, dann findest du kaum Weltveränderer. Es ist halt, jeden Sonntag wird ein bisschen was gemacht, so wie immer. Da ändert sich nichts dabei. Da wird als Alibi ein bisschen gebetet. Und es ändert sich nichts, dann ist das alles auf den Prüfstand zu stellen. Die Apostel damals, die ersten Christen, das waren Weltveränderer. Da ist die Post abgegangen bei denen. Und heute, das ist alles, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Larifari, wird man schon vielleicht sagen. Larifari geworden. Also müssen wir uns fragen, warum ist es so und wo müssen wir hin? Und darum, nimm das Wort Gottes wieder als bare Münze. Pflanze es rein in dein Herz und schau zu, dass du den ganzen anderen Dreck losbringst. Unkrautvernichter, das Blut Jesu anwenden, gutes Pflanzen. Du sollst ein Kind Gottes, ein göttlicher Mensch sollst du sein. Ja? Nehmen wir mal den Stephanus oder den Philippus oder die ersten. Das waren nicht alles bloß Apostel, die Wunder getan haben. Das waren Diakone, das heißt Hilfsdiener. Und trotzdem haben sie große Zeichen und Wunder gewirkt, weil sie wussten, wer sie sind. Sie wussten, dass sie göttliche Menschen sind. Und das ist der Unterschied. Wenn die Christen immer bloß meinen, sie sind genauso elende, schwache, sündige Menschen wie all die anderen auch, dann wundert es mich nicht, wenn nicht mehr los ist. Ja, da habe ich es wieder losgebracht. Und dann können auch Leute kommen, die hätten die Gaben, wenn die anderen das nicht ziehen können, nicht annehmen können, dann kann der Apostel auch nichts ändern. Also es muss schon irgendwo ein Stück, ein offenes Herz für sowas da sein. Selbst Jesus, heißt es in Nazareth, konnte er wenig bewirken, weil sie nicht geglaubt haben. Ist ja klar, was sie gesagt haben, das ist ja der Jesus, der Bub vom Josef und von der Maria. Ja, den kennen wir ja eh. Aber sie kannten ihn bloß als Sohn von Josef und Maria. Sie kannten ihn nicht als den Sohn Gottes. Das ist das Problem. Sie kannten ihn nicht als den Gottmenschen, den Menschensohn. Und deshalb haben sie ihm nicht geglaubt. Und deshalb konnte er auch da nichts tun, obwohl es Jesus war. Okay, also, aber wenn wir das Wort Gottes annehmen, so wie es schwarz auf weiß steht, dann entfacht es seine schöpferische, wunderwirkende und heilende Kraft. Da kannst du hundertprozentig davon ausgehen. Und es gibt einen Vers im Psalm 119, der Vers 162. Und es sagt hier der Psalmist: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Also wenn jemand große Beute macht oder heutzutage würde man sagen, ein gutes Geschäft macht, wo er richtig gut verdient hat, dann freut man sich darüber. Aber der Psalmist freut sich über das Wort Gottes. So wie wenn er ein super Geschäft gemacht hätte. Warum macht er das? Weil er wusste, dass Gott treu ist. Und weil er wusste, wenn Gott mir das und das zusagt, wenn Gott für mich ist, dann bin ich auf der Siegerstraße. Dann kann mir nichts mehr passieren. Wenn er weiß, Gott ist mit mir, dann ist das sehr viel wert, viel mehr wert als das super Geschäft, wo er vielleicht 10.000 Euro verdient hat oder einen Millionengewinn von mir aus gemacht hätte. Das Wort Gottes ist noch mehr wert. Der Millionengewinn, der kann morgen schon wieder weg sein. Dann ist die Freude auch wieder weg. Aber wenn Gott sein Wort gegeben hat und es in dein Herz gepflanzt hat, dann ist es nicht morgen wieder weg, weil Gott darüber wacht und er wacht so lange darüber, bis das ausgeführt wurde, wozu er es gesandt hat. Und da steht der Herr dazu. Also suche Verheißungen und finde Verheißungen und bewahre sie im Herzen. Jetzt habe ich da noch, wie ich schon angekündigt habe, einige Verheißungen, einiges Saatgut, das ich jetzt gleich einmal, zwar in vorgekauter Art und Weise, aber einfach als Lernbeispiel, habe ich jetzt noch hier aufgeführt, damit ihr gleich einmal eure Herzen weit aufmachen könnt und gut zuhören könnt und aufnehmen könnt. Epheser 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also das ist einmal eine Aussage. Er hat uns bereits gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und in Christus sind wir, weil wir unser Leben ihm anvertraut haben, weil wir an ihm glauben und weil wir wiedergeboren sind. So können wir sehen, dass er uns bereits mit jeder geistlichen Segnung gesegnet hat. Aber die Segnung ist noch in der Himmelswelt. Wenn wir es aber annehmen und aufnehmen in unserem Herzen, wird dieser Segen in unserer natürlichen Welt zustande kommen. Und er sagt hier, nicht mit einigen geistlichen Segnungen, sondern mit jeder geistlichen Segnung bist du gesegnet. Also du bist bereits gesegnet. Er muss es nicht erst einmal irgendwo herbeischaffen und tun und so, ja, irgendwie muss ich es jetzt schaffen, sagt der Herr, ich weiß jetzt gar nicht wie. Nein, er hat schon alles parat gelegt. Das musst du sehen können. Es ist im Geist alles für dich parat. Und dann kannst du es besser ziehen, dann kannst du es nehmen, dann kannst du es besser aufnehmen, empfangen. Es ist schon da, du brauchst nicht Gott anbetteln und ihn überreden, dich irgendwo da und da zu segnen. Es ist bereits in der geistlichen Welt der Segen für dich da. Also der Schublade im Himmel, wo dein Name draufsteht, ist voll mit allem, was für dich parat ist, allem, was du brauchst. Der ist gefüllt und der wird auch nicht leer. Vielleicht kannst du dann das, wenn du es bildlich so vorstellst, vielleicht kannst du das besser nehmen. Und dein Glaube ist es, der das Glauben hört, der den Schubladen aufmacht. Er zieht richtig diese Schublade auf und der Segen kann rausspringen. Er kommt zu dir und du kannst davon ausgehen, wie haben wir vorher gelesen, er schläft und er wacht und Tag ein, Tag aus und der Same wächst und wächst, bis die Ernte da ist. Ganz von selbst. Aber richte du deinen Glauben darauf, es ist alles parat. So in dieser Art funktioniert das. So funktioniert das Reich Gottes. Das Reich Gottes funktioniert in glaubenden Worten. Es geht schon los bei der Schöpfungsgeschichte. Gott sprach, es werde Licht, es sprach, Himmel und Erde soll sein, er sprach, dann war das. So funktioniert es. Jesus sprach zu dem mit der verdorrten Hand, streck deine Hand aus und sie wurde in dem Moment gesund. Er sprach zu Lazarus, Lazarus, komm heraus. Und er war schon ein paar Tage tot und hat schon gestunken wie die Pest und er ging wieder heraus. Er sprach und es ward. So funktioniert das Reich Gottes. Der Glaube ist die Währung. Die Worte, ja, mit denen wird die Währung übertragen. So kann man es vielleicht ausdrücken. Okay, ein paar Samen zum Thema Gebet. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Und da gibt es in der Bibel viele Stellen über Gebet, wo es ganz wichtig ist, dass du sie kennst und dass du sie einpflanzt. Damit du nicht einfach irgendwie betest, wie all die anderen auch, dass man halt gebetet haben und haben wir zufrieden, jetzt haben wir gebetet und dann lassen wir es einfach so, schauen wir mal, wird schon irgendwas oder auch nicht. Also Jesus schreibt sich nicht mit Nachnamen Beckenbauer. Der hat gesagt, schauen wir mal, dann sehen wir es schon so ungefähr. Nein, Jesus ist der Christus, er ist der Wahrhaftige und was er zugesagt hat, das hält er ganz gewiss. Und wenn er sagt, dass wir bitten, wird, dass uns gegeben wird, und wenn wir anklopfen, dass uns geöffnet wird, dann ist es Fakt. Und wir sollen nicht wie die Nationen sein, die sind die viel Plapperer, bla 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 bla, die meinen, viel reden hilft viel, viel beten hilft viel, tausendmal irgendwas aufsagen, das nützt bestimmt was. Nein, Jesus sagt, seid ihnen nicht gleich. Matthäus 6, 8 kannst du nachlesen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also bevor du überlegst, ja, wie bete ich jetzt da, was muss ich jetzt da formulieren? Der Papa weiß es doch schon. Er kennt dich ja von hinten bis vorn durch und durch, kennt deine Vergangenheit, deine Gegenwart, er kennt auch deine Zukunft. Mach dir nicht den Kopf draus, das bringt dir nur Zweifel. So soll man es nicht machen. Der Papa weiß, was du benötigst, der Papa weiß, bevor du dich bittest, erzeug doch das, das müsst doch eigentlich Glauben erzeugen. Es muss doch eigentlich jetzt, wenn du das hörst, ja. Oder erzeugt es das, ja, wenn es wäre, war es ja schön, dann musst du den Unkrautvernichter anwenden. Da ist der Unkraut drin, wenn diese Gedanken kommen. Ja, das ist so einfach, wenn es wäre, so schön, wenn es wäre. Es ist so, weil Jesus hat es gesagt. Also Unkraut hat dir dann scheinbar da diesen guten Boden in Beschlag genommen. Der weitere gute Same, 1. Petrus 3, 12. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Also wo schaut der Herr hin? Auf die Gerechten. Und wo hört er hin? Auf ihre Gebete. Ja, das lass dich jetzt nicht von dem Wort Flehen durcheinander bringen. Ich möchte fast behaupten, dass dieses Wort da ursprünglich von seiner Bedeutung nicht dieses Flehen hat, wie man es heute versteht, so das Hinbetteln. Oh, bitte, vielleicht magst du mir auch mal ein Korn geben. Ist bestimmt nicht so gemeint. Seine Ohren hören auf ihre Gebete. Also Gott hört deine Gebete und er weiß, was du brauchst. Und er weiß, worum du ihn bittest. Ja. Also denk nicht falsch. Denk nicht falsch. Denk, dass Gott dein Papa ist, dein liebender Papa. Er ist ein besserer Papa, als dein irdischer Papa war. Und wenn du einen guten irdischen Papa gehabt hast, was ich in jedem wünsche, aber nicht jeder hatte, dann ist er immer noch besser und viel besser. Und das sind diese Worte, diese Samen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, dass dies unser Herz erfüllt. Weil dann drängt dies sich durch und das Unkraut wird beseitigt und dieser Glaube kann plötzlich wieder aufkeimen. Also mit solchen Versen soll man sich beschäftigen. Ich habe auf die Homepage mal so ein Zusammenstellung reingestellt, ich glaube, sie ist ja noch drin, über die ganzen Gebetsschriftstellen, die es so im Neuen Testament gibt und ein paar auch vom Alten, Verheißungen. Nehmen Sie wieder, kram das wieder hervor, Gebetsschriftstellen, glaube ich, habe ich es als Überschrift genannt. Nimm diese Worte immer wieder auf, am besten täglich. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Man tut es einmal ein paar Tage, dann kommt wieder was anderes dazwischen, dann, ja, ich kenne die Spielchen zu gut. Nimm es wieder, bewässere wieder diese Samenkörner und die werden Frucht bringen. Dein Glaube wird plötzlich größer und stärker und was du bittest, empfängst du. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun, sagt Jesus. So einfach. So werde ich es tun. Und sein Dienst zeigt es ja, dass es so einfach ist. Er sagt, Vater, ich danke, dass du mich erhört hast. Denn ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, hat Jesus gesagt. Warum kann der das sagen? Und wir nicht? Weil er diesen Papa gekannt hat, weil er diesen Glauben hatte. Und den sollen wir uns auch aufbauen durch dieses Einpflanzen und Festhalten. Wenn du einmal so weit bist und sagen kannst, danke Papa, dass du mich alle Zeit erhörst. Boah, oh, gigantisch. Und wenn es tatsächlich so ist, dass alles, was du ihm bittest, was natürlich in seinem Plan, in seinem Willen ist, ja, nicht, dass wir in Schmarrn reinkommen, und das alles geht, weil Heilung ist immer sein Wille. Wenn diese Dinge abgehen und es ist auch sein Wille, wenn ein Glaubender den Kranken die Hände auflegt, dass er gesund wird. Dann geht es erst so richtig ab. Dann wird dieser Jesus wieder interessant für die Leute. Dann wollen die den nämlich auch haben. Den Jesus, den die Kirche jetzt da vermittelt hat über Jahrhunderte, den will auch keiner mehr. Das ist ja bloß wieder nur eine Last und ein Paket hinten drauf. Den brauchen wir ja gar nicht. Aber Jesus ist nicht eine Last und ein Paket hinten drauf, sondern Jesus hat gesagt, komm, geh unter mein Joch. Es ist leichte Last hinten dran und es ist ein sanftes Joch. Den Jesus, der ist interessant. Der wird wieder aktuell und der wird wieder angenommen. Den wollen die Leute haben. Oder Johannes 5,17. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das ist immer wieder, wenn das Wort in dir bleibt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wow. Und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört und wenn wir etwas nach seinem Willen bitten und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. 1. Johannes 5, 14 und 15 war das. Was soll ich jetzt da dazu sagen? Lest es selber nochmal nach, pflanzt es ein. Es ist so, wie es da steht. Es ist Fakt. Dann die wichtigste Stelle für diejenigen, die krank sind, oder auch für die Gesunden, weil wenn sie einmal krank werden würden, der Satan einen feurigen Pfeil auf euch losschießt und die Krankheit euch anhängen will, dann ist es wichtig, diesen Vers abrufbar zu haben in deinem Herzen. Jesaja 53, ab Vers 4. Jedoch unsere Leiden, und unsere sind wir alle, auch du bist mit dabei. Er, Jesus, hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. So haben sie die Menschen geirrt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also durch seine Striemen, durch seine Wunden ist uns bereits Heilung geworden. Und wenn du dieses Wort annehmen kannst und es Frucht bringt, dann bringt es diese Heilung auch hervor. Also nicht so sagen, ich muss ganz tausendmal bekennen, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Nein, du musst sehen, er hat es getragen, das ist Fakt. Durch seine Wunden ist für dich Heilung bereitgelegt worden. Jetzt nimmst du dieses Wort auf wie eine Medizin und diese Medizin fängt an zu wirken und die Frucht kommt hervor, du wirst gesund. In dieser Art muss man das sehen, weil manche Christen dann immer so gemacht haben, die waren sterbenskrank und haben immer gesagt, ich bin eh geheilt. Das ist unglaubwürdig für alle anderen. Das mag vielleicht richtig sein, im Glauben ein Bekenntnis zu machen für dich, aber jemand anderen dann vom Kopf zu stoßen, wenn du sterbenskrank bist und sagst, ja, ich bin noch geheilt, ist irgendwo ein bisschen, also ist mir ein bisschen suspekt. Aber für dich zu sehen, dass Jesus es bereits getragen hat, dass er deshalb für dich Heilung erworben hat und dass deshalb jetzt auch Heilung geschieht, dann ist das, glaube ich, die richtige Art und Weise. Okay, Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Also wenn du Versorgung brauchst, ist das ein Schlüsselvers. Wir haben ja vorhin schon gehört, jede geistliche Segnung der Himmelswelt ist bereits für dich da, in deiner Schublade. Und dann ist das ein Schlüssel für die Öffnung des Schubladens. Der Segen des Herrn macht reich, oder kannst du sagen, macht mich erfolgreich. Also wie gesagt, Reichtum nur auf Geld zu messen ist falsch, macht dich reich, auch Heilung gehört dazu, weil das ist auch ein Reichtum, wenn du gesund bist. Und eigenes Abmühen fügt nichts hinzu. Und ich habe das für mich persönlich so verstanden, dass ich nichts dazu tun kann und auch nichts dazu tun brauche, weil es ist sein Segen. Und er bringt den Segen in mein Leben hinein, wenn ich ihm glaube, wenn ich dieses Wort in mein Herz einpflanze. Nicht, dass wir wieder selber strampeln müssen. Ein weiterer Vers ist Sprüche 13, 21. Unheil verfolgt die Sünder. Sind wir ja nicht mehr, also auch kein Unheil mehr. Aber Glück belohnt die Gerechten. Glück gehabt, oder? Wir haben Glück gehabt. Wir haben da schon Glück gehabt, dass Jesus uns gefunden hat und uns erlöst hat, uns errettet hat, uns aus der Finsternis herausgenommen hat, in sein Reich der Liebe und das Licht hinein. Da haben wir schon Glück gehabt. Aber immer in unserem Leben, wir werden Glück haben, weil wir die Gerechten sind. Und dieses Glück ist die Belohnung für die Gerechten. Also eine hervorragende Aussage, hervorragende Verheißung. Und denke, ein Ja und ein Amen ist dazu bereits in Christus Jesus geschehen. Ja, und so ist die Bibel voll mit solchen Verheißungen. Jetzt ist leider doch wieder die Zeit so weit fortgesaust, die Zeit läuft mir immer davon. Da bin ich dann immer so begeistert von diesem Wort. Und jetzt haben wir schon wieder eine Stunde rum.